Das heißt, das Schwarze Loch ist halt doch leider weniger Himmel, sondern mehr Hölle.
Es ist tatsächlich mehr Hölle, ja. Es ist Anfang. Also wenn man guckt, Anfang und Ende, Alpha und Omega, dann ist vielleicht der Urknall, die Anfangssingularität, der Punkt, aus dem alles entstanden ist, das Alpha, das physikalische Alpha. Und das Schwarze Loch ist sozusagen das Ende von Raum und Zeit, das physikalische Omega.
Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge spreche ich mit Heino Falke. Heino Falke ist Astrophysiker, Professor und Buchautor. So richtig bekannt geworden ist er durch das erste Bild eines schwarzen Lochs, das er und sein Team 2019 veröffentlicht haben. Und genau darüber spreche ich mit ihm. Warum über 4 Milliarden Menschen so fasziniert sind vom schwarzen Loch, wie er Astrophysiker wurde und was er jungen Physikinteressierten rät. Was Müllmänner, Diät-Tipps und die Angst vor dem Tod mit all dem zu tun haben, das verrät er uns in dieser Folge. Viel Spaß mit Heino Falke. Ich habe auf Aufnahme gedrückt und vor mir sitzt Heino Falke und ich habe eine ganze Menge Fragen und dementsprechend würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein. Sie und mein 5-jähriger Sohn haben 2 Gemeinsamkeiten, Herr Falke. Und zwar, Sie wollten...
Die kindliche Naivität.
Ja, und konkret manifestiert die sich darin, dass Sie beide Müllmänner werden wollten bzw. wollen. Und Sie haben beide sich schon als Kind die Frage gestellt, was eigentlich nach dem Himmel kommt. Mein Sohn, der fragte übrigens ganz gezielt, das habe ich, glaube ich, meiner Frau zu verdanken, oder hat er meiner Frau zu verdanken, nach der Milchstraße kommt.
Aha.
Was antworten Sie ihm?
Da kommt noch ein ganz unglaublich großes Weltall, das man noch erforschen kann. Mit Galaxien, Sternen, unendlich vielen Planeten, mehr Sterne als Sand am Meer.
Was würden Sie ihm empfehlen, was er als nächstes tun soll? Also wir haben schon überlegt, ob es dran sein könnte für so ein Teleskop oder ob das schon viel zu früh ist. Also er ist 5 Jahre alt.
Ja, ist schon schwer mit 5. Also ich habe tatsächlich nie ein eigenes Teleskop gehabt.
Ist so?
Ich war einmal bei einer Volkssternwarte, habe da durchgeguckt in Köln, da gibt es eine Volkssternwarte und da habe ich den Saturn gesehen und was habe ich noch gesehen? Den Mond. Das sind eigentlich die Dinge, die so spektakulär sind, dass sie, wo man mit bloßem Auge was sieht. Ja gut, der Saturn sieht aus wie eine Henkeltasse. Und der Mond ist schon interessant, weil man sieht dann die Krater und man hat schon das Gefühl, da ist so ein Narbengesicht und man schaut da auf eine Landschaft. Aber alles andere ist natürlich hauptsächlich Sterne, Punkte. Also die sind nicht so schön mit bloßem Auge wie die schönen Fotos, die wir sonst in den Büchern und den Zeitschriften sehen.
Das heißt, ab nach Köln würde ich sagen.
In die Volkssternwarte. Ja, da mal rein, mal ins Planetarium. Ach, breit. Ich habe natürlich auch viele Sachen gelesen. Wissenschaft und Naturwissenschaft sind ja ganz breit. Also ich habe die ganzen Was-ist-was-Bücher natürlich verschlungen. Und
die sind bei uns auch vorhanden.
Alle vorhanden. Ja. Mit 5 schon. Ja, das ist natürlich schon, das ist schon verschärft. Also.
So, im April 2019, da haben Sie und Ihr Team das erste Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht. Und 2020 dann mit Ihrem Buch Licht im Dunkeln nachgelegt, wodurch Sie ja pressetechnisch, sage ich mal, ich habe das Studio nebenan auch schon gesehen, echt ganz schön gefragt waren, sind bis heute. Wie unterscheiden sich die Interviews mit christlichen Medien von den säkularen Medien?
Ich habe früher mal gesagt, die Christen fragen immer über die Naturwissenschaft und die normalen Wissenschaftler fragen über Gott. So. Weil das so die Themen, womit sie sich nicht so auskennen und wo sie dann mal nachfragen. Stimmt nicht ganz. Aber tatsächlich ist es so, dass man, gerade wenn man so ein christliches Interview macht, da kommen noch sehr viele Fragen über schwarze Löcher und so, wo ich denke, willst du jetzt nicht was Geistliches mal fragen? Und bei den säkularen Medien kommt dann doch immer ganz gerne die Frage über Gott und den Glauben. Das geht dann allerdings nicht theologisch nicht so tiefschürfend. Das ist dann hinein.
Aber das heißt, die sind halt grundsätzlich schon offen und neugierig und fragen da gerne mal nach, weil sie dann doch merken, bei ihnen ist halt dann irgendwie auch mehr als nur in Anführungszeichen die Naturwissenschaft.
Genau, das ist ja irgendwie etwas, was die Leute immer noch fasziniert, diese Kombination von beiden oder was in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so oft vorkommt. Was mich zwar wundert, weil das war natürlich früher stinknormal, aber heute ist es scheinbar nicht mehr so normal. Vielleicht auch, weil man gewisse Dinge auch für sich behält.
Also wir werden bestimmt auf den einen oder anderen Aspekt noch zu sprechen kommen. Bevor wir jetzt tief einsteigen, mal ganz kurz vielleicht nochmal diese Frage auch. Wie sind Sie vom Müllmann zum Astrophysiker tatsächlich gekommen?
Ja, die Müllmänner fand ich beeindruckend. Das war früher bei uns in der Straße. Also da gab es noch Kopfsteinpflaster, da kamen die an. Und wir haben noch auf der Straße gespielt tatsächlich, vor dem Haus. Das war in Köln, in einer Mehrfamilienhaus, wo wir waren. Da haben wir eine ganze Gruppe von Kindern, die immer draußen gespielt haben. Da kamen diese großen Wagen an und rumpelten über die Straße. Das war echt das Highlight der Woche, wenn die ankamen. Ich war noch gar nicht in der Schule. Und das wollte ich auch werden, mit diesen großen Maschinen umzugehen. Und ich glaube, das hat mich schon auch fasziniert. Große Maschinen, große Dinge, große Fragen. Das war schon da. Und die Neugier natürlich eben, genau, wie dieser Himmel da funktioniert. Und da habe ich, dann wollte ich irgendwann Tierarzt werden. Klar, jeder findet irgendwann Tiere schön und so und will dann was mit Tieren machen und Biologie. Aber dann die fundamentalen Fragen habe ich dann doch ein bisschen in der Physik entdeckt. Und ich habe dann gebastelt klar, mit Lego natürlich ganz viel. Ne? Also so. Und auch meine eigenen kleinen Experimente gemacht und den Computer irgendwann entdeckt. Als ich jung war, man glaubt es kaum, da kamen die ersten Homecomputer auf, die man sich leisten konnte. Dass man also zu Hause einen Computer haben konnte. Ja. Also war ich wirklich einer der ersten, die den hatten als Kind. So 14, 15-Jähriger, die kann man programmieren. Ja? Und ich da gab es auch noch kaum Spiele. Ich habe die Spiele selber programmiert. Ich habe sie nicht gespielt, ich habe sie programmiert.
Pong und sowas.
Ja, genau. Oder ein Autorennen. Oder es gab mal so ein Spiel, Hase und Igel hieß das. Das habe ich dann auf dem VC20, das war so ein Volkscomputer 20 heißt der, habe ich also ein ganzes Brettspiel programmiert. Dann habe ich eine kleine Anzeige in einer Computerzeitschrift gefunden und die sagten dann, sie würden Computerspiele suchen, wie das denn programmiert hätte. Dann schickte ich das denen hin und dann kriegte ich den Brief zurück. Ja, also das ist ja ganz nett, dass sie uns dieses Spiel anbieten. Das ist übrigens unser Spiel, wir sind nämlich Ravensburger und eigentlich dürfen sie das gar nicht, unser Spiel, weil es nämlich lizenziert.
Nachprogrammieren.
Nachprogrammieren, ja. Aber es ist eigentlich sehr gut gemacht, ja. Wir melden uns dann nochmal, haben dich nie wieder gemeldet.
Und deswegen sind sie jetzt quasi nicht Programmierer geworden oder Spieleentwickler.
Das war das Ende meiner Karriere als Spieleentwickler. Und ja, es war auch kein Actionspiel, es war halt ein Brettspiel, aber ich fand es ganz gut gemacht. Also es war, egal.
Sie überlegen jetzt gerade so, soll ich wieder den Faden aufnehmen? Ne?
Ja, ja.
Vielleicht in ein paar Jahren. Wenn das Weltall erforscht ist, dann kommt wieder die Brettspielphase.
Ja, das ist tatsächlich, also Computer haben mich immer fasziniert und dann bin ich immer weiter reingesogen worden in die Tiefe des Alls und die Teilchen. Mhm. Irgendwann wollte ich auch Teilchenphysik machen, weil das waren auch die großen fundamentalen Fragen. Ne? Da waren die ganzen Nobelpreise waren da und die großen Themen, die ganzen populärwissenschaftlichen Zeitschriften waren voll mit den großen Teilchenbeschleunigern und der Quantenphysik und allem. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, in der Astronomie da wird auf den Moment so viel entdeckt. Ja, da kommen ganz neue Teleskope und immer wieder. Und da gibt es vielleicht diese schwarzen Löcher. Das wusste man damals noch nicht. Oh, schwarze Löcher vielleicht und so. Und also man merkte, hier passierte auf einmal was. Und in der Teilchenphysik, das war so ein bisschen, wir haben jetzt so das Ziel schon erreicht. Ne? Also da sind ja 20 Jahre, ist da gar nicht mehr so viel passiert. Und ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen, irgendwann Richtung Astrophysik zu gehen, weil letzten 10, 20 Jahren ist ja wirklich unser Wissen über das All explodiert. Und ich war genau im richtigen Zeitpunkt, finde ich, im richtigen Gebiet.
Also ich weiß ja schon, dass Sie nicht ein Verfechter des Determinismus sind, aber würden Sie sagen, es ist dann doch irgendwie so eine gewisse Fügung oder Vorhersehung, dass Sie da dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren?
Ja, also ich glaube schon, auch in Berufung, sagen wir es mal so. Also für mich war lange Zeit auch die Frage, ob ich nicht vielleicht auch Pfarrer werden wollte. Ja, weil also auch fundamentale Fragen, dann beschäftigt man sich mit Theologie, man kämpft mit seinem Glauben oder man ringt mit seinem Glauben, auch in der Jugendphase. Und ich habe da meinen Glauben auch gefunden und habe ja auch sogar schon Jugendarbeit gemacht und dachte, ja, also Pfarrer wäre doch auch was für dich. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Berufung eigentlich in der Wissenschaft lag. Also meine Wissenschaft gut zu machen. So gut es irgendwie geht.
Sie sind ja am Ende dann doch auch, haben es trotzdem geschafft, als Predikant in der Landeskirche zu predigen. Ne?
Ja, so ein bisschen habe ich mich durchgemogelt. Also ja, ist tatsächlich so. Wir haben CVDM gegründet, Anfang des Studiums. Und wir haben Jugendgottesdienste gemacht. Und irgendwann hat der Pfarrer mich gefragt, willst du nicht Predikant werden? Also dann kannst du predigen, da kannst du ganz normal Gottesdienst machen, taufen, beerdigen und alles. Und habe ich mit 25 angefangen. Das ist so eine Mentorenausbildung, die man macht für 2 Jahre. Und dann wird man ordiniert. Und dann ist man quasi ehrenamtlicher Pfarrer. Man darf alles machen. Bei uns in der Kirche, in der Rheinischen Landeskirche, darf man alles machen, was der normale Fahrer macht, außer eine Fahrstelle übernehmen.
Ich dachte, man darf alles machen, nur nicht über 12 Minuten predigen oder irgendwie so.
Ja, ich darf 14.
Ah, 14, okay.
Nein, früher war es 20, jetzt inzwischen 12, ja?
Nee, weil, ja
so, das ist ein Zeichen der Zeit. Früher hieß es, also darfst du über alles reden, nicht über 20 Minuten.
Vielleicht habe ich es inkorrekt wiedergegeben, pardon.
Ja, in 10 Jahren darfst du über alles predigen, nicht über 3 Minuten.
Wahrscheinlich.
Aber ganz ehrlich, ich meine, manche Prediger sollten sich dran halten.
Aber worüber predigt ein Astrophysiker am liebsten?
Na, also ich habe da kein Lieblingsthema. Ich lasse mir das eigentlich schenken, was mir die Bibel gibt, anbietet in dem Moment. Mhm. Inzwischen suche ich zwar auf Themen, aber die, dann finden wir auch eine Bibelstelle und dann bietet mir die Bibel was an. Und darüber predige ich ganz gerne. Ich predige auch gerne über Geschichten, muss ich sagen. Also über Jesus predige ich super gerne. Mhm. Und weniger gerne über so tiefe theologische. Ach, Paulus mache ich auch mal ganz gerne. Paulus kann auch ganz gut reden. Also es sind zwar keine Geschichten drin, aber Paulus mag ich auch. Also ich mag eigentlich alles. Also ich predige eigentlich über alles. Okay. Also solange es biblisch ist. Ja. Also ich liebe die Bibel.
Ja.
Und da entdecke ich eigentlich immer was dran. Da
kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Was ich nicht rausgehört habe, ist der Berufswunsch Astronaut. War der nicht dabei?
Ja, den habe ich irgendwie dann stillschweigend ad acta gelegt, glaube ich, irgendwann, als ich begriffen habe, dass ich dafür nicht wirklich geeignet bin. Also ich fand mich nicht gut genug für einen Astronauten. Vielleicht war die Astronautenphase und die Müllmannphase irgendwie gleich. Ich glaube, weiß nicht, ob man das unterscheiden kann, so zwischen als 4- oder 5-Jähriger, ob das jetzt so ein Riesenunterschied ist. So der Astronaut in seinem Raumanzug oder der Müllmann in seiner tollen, schicken, orangen Jacke, die er damals hatte und den großen Maschinen. Ich habe die einer der ersten Mondlandungen gesehen mit 4-Jährigen, habe da mit großen Augen vor dem Bildschirm geklebt und wollte dahin. Also das wollte ich immer. Ich wollte immer zum Mond. Also der Traum ist mir eigentlich geblieben bis ins hohe Alter.
Haben Sie schon die Weltraumreise gebucht oder ist das was, wo Sie sagen, da glaube ich nicht mehr dran?
Da glaube ich nicht mehr dran, tatsächlich.
Ja, also ja. Weil vorgestern ne, wurde ja wieder versteigert von Blue Origin, von Jeff Bezos für 28 Millionen US-Dollar, 10-Minuten Flug, also in den Weltraum so ein bisschen rein. Nicht ganz so hoch, glaube ich, aber wie man halt in 10 Minuten vielleicht kommt.
Ja, man kratzt so am Weltraum eigentlich so ein bisschen.
Ja, ja.
Und selbst wenn ich das Geld hätte, ich muss mal eben gucken. Nee, ich habe es, glaube ich, nicht.
Er checkt gerade seinen Kontostand auf. Nee.
Genau. würde ich es nicht bezahlen, um meinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Das würde ich für pervers halten eigentlich. Dass ich sozusagen nur für meinen persönlichen Spaß für 10 Minuten 28 Millionen Euro ausgebe, selbst wenn ich 1 Milliarde Euro hätte. Also das würde ich nicht tun.
Aber ich sag mal so, am Anfang logischerweise teurer, aber das soll ja so etabliert werden, dass das irgendwann vielleicht auch ein bisschen erschwinglicher. Na gut, ich glaube, wir werden nicht auf eine...
Glaube es nicht. Also wenn man guckt, klar wird es billiger, aber selbst noch 2,8 Millionen werde ich auch nicht zahlen.
Ja, klar.
Und 280.000 zahle ich auch nicht.
Ja. Was wäre eine Schmerzgrenze?
28.000, da weiß ich nicht. Also ich habe auch nie eine Kreuzfahrt gemacht, finde ich auch zu teuer.
Ja.
Aber vielleicht bin ich da auch zu, weiß ich was. Also wir gucken tatsächlich echt noch immer aufs Geld so ein bisschen. Also wir schmeißen es echt nicht aus dem Fenster raus. Also
dabei sind wir doch gar nicht im Schwabenländle hier.
Nee, aber es war irgendwie, ich habe nie gelernt, richtig viel Geld rauszuhauen oder so. Also im Restaurant überlege ich mir, früher habe ich überlegt, ob ich eine zweite Cola leiste, ja oder nein. Eine reicht doch eigentlich. Muss ja nicht zwei kaufen, kostet ja wieder Geld. Jetzt trinke ich gar keine Cola mehr, jetzt trinke ich nur noch Leitungswasser.
Ja, ist doch gut so.
Ja, ist super, ich habe dadurch 10 Kilo verloren. Also das.
Oha, waren Sie übergewichtig?
Ach, sagen wir es mal so, ich war mal, glaube ich, 16 Kilo schwerer.
Oha, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Wahrscheinlich tut sich nicht so viel, ne? Also
sehe ich so dick aus?
Nein, so schlank aus. Das, also so wie bei mir, wenn ich ein paar Kilo zunehme, nee, man sieht es nicht direkt.
Ist schon deutlich anders.
Okay.
Ja. Nein, ich habe früher viel Sport gemacht und so und dann war das irgendwann vorbei. Ich glaube, meine Hochzeit war ich am schwersten. Das ist also mein Hochzeitsanzug da, das ist so ein Sack, das ist, meine Frau mich genommen hat. Das ist schon ganz erstaunlich. Nee, aber es ist tatsächlich, also irgendwann habe ich dann aufgehört mit also Cola und Fanta und solchen Sachen und das macht echt einen Unterschied.
Okay, bevor wir jetzt zu sehr in Cola Fanta.
Diät-Tipps mit Astrophysiker Heino Falke. Mein nächstes Buch, Leben Sie gesund ohne Cola und Fanta.
Ich habe hier, bei mir habe ich hier stehen Max Planck. Also wir versuchen es mal mit dem jungen Max Planck, der hoffentlich auch kein Cola und Fanta getrunken hat. Dem hat man Ende des 19. Jahrhunderts von der physikalischen Forschung abgeraten, mit der Begründung, dass in der Physik fast alles schon entdeckt sei, wie Sie auch in Ihrem Buch beschreiben. Mhm. Welchen Rat würden Sie heute jungen Physikern oder Physikinteressierten geben?
Geh da, wo dein Herz ist, wo du neugierig bist, wo deine Fragen sind und versuch das rauszufinden im Studium. Also informiere dich breit und ich glaube, es gibt überall was zu entdecken. Klar gibt es Felder, die etwas dynamischer sind, aber immer wenn ich mit Kollegen aus verschiedensten Wissenschaftsbereichen rede, also jeder hat ein spannendes Thema. Nicht jedes davon erreicht so die Weltöffentlichkeit, aber jede kleine Frage, jedes kleine Rätsel, das man löst, ist irgendwie doch spannend und fügt was Neues zu an das Wissen der Menschheit. Und was wir am Ende davon alles brauchen werden, das wissen wir nicht. Mhm. Ja, also, und was erfolgsversprechend ist. Klar, es hilft immer, eine gewisse Vision zu haben und zu sagen, ja, das ist das große Thema. Aber bei gewissen großen Themen weiß man nie, also bei schwarzen Löchern, ob man da überhaupt jemals hinkommt, ob das jemals irgendwas ist. Als ich damit angefangen hatte, hatte ich nie das Gefühl, dass ich da, also die Sachen, die ich damals gemacht habe am Anfang, ganz am Anfang, wo ich darüber nachgedacht hatte, das war, ja, es war klar, das war interessant, aber nicht jetzt irgendwie weltbewegend. Hm. Und erst so im Laufe des Lebens entdeckt man da manchmal diese kleinen offenen Türen, diese Risse im Gebäude oder wo so ein bisschen Licht durchstrahlt und man weiß, da könnte was sein. Und dann kommt es eben darauf an, wach zu sein und dann auch die Chancen zu greifen. Manchmal kriegt man es, manchmal nicht. Planck, ich meine, es gibt wahrscheinlich viele hunderte andere Physiker, die den gleichen Rat bekommen haben und die haben nichts entdeckt. Und Planck hat was entdeckt. Mhm. Er hat nämlich eine ganz neue Physik entdeckt, die Quantenphysik. Letztlich.
Gibt es da so ein Trendthema innerhalb der Physik, wo Sie sagen, das könnte sich auch sehr, sehr groß entwickeln in den nächsten Jahren?
Es ist sehr schwer. Also bei uns in der Physik, eines der ganz großen Themen, immer noch dasselbe Thema, was mich zu schwarzen Löchern getrieben hat, die Vereinheitlichung der Kräfte von Schwerkraft und Quantentheorie und Elektromagnetismus. Was ist die Schwerkraft? Was ist das? Was ist Zeit überhaupt? Was ist Raum? Das sind große philosophische Fragen, die nicht geklärt sind und auch physikalisch immer noch in der Schwebe sind. Also Quantenphysik, das ganz Kleine beschreibt die Materie und alles, was wir anfassen, wird durch die Quantenphysik beschrieben. Und die Relativitätstheorie beschreibt Raum und Zeit, also das ganz Große, in dem wir leben, das Theater, in dem sich das ganze Leben, das ganze Universum abspielt. Und diese beiden Theorien, die unsere Welt beschreiben, passen nicht zusammen. Und da ist ganz klar, dass da was Neues ist. Aber die Frage ist, wird da in den nächsten 10, 100 Jahren irgendjemand eine Lösung finden? Wir arbeiten seit 30 Jahren oder 40 Jahren sogar inzwischen Leute intensiv dran, wirklich die schlauesten Köpfe dieses Planeten. Seit 40 Jahren hauen sie sich die Köpfe ein. vielleicht ist das der Fehler gewesen. Da gibt es ganz langsame Fortschritte. Und man weiß es eben nicht. Also, ist das große Thema, aber wird es da einen Durchbruch geben? Und da gibt es natürlich die großen gesellschaftlichen Themen wie Klimawandel. Ja, da gibt es aber auch unendlich viele Dinge. Gibt es da den Königsweg? Gibt es da den einen, der was findet? Ja, wenn jemand eine Antimateriebatterie erfindet zum Beispiel, dann haben wir sämtliche Energieprobleme gelöst.
Eine Antimaterie? Ich frage besser nicht.
Also, ja, genau. Also theoretisch wäre das, hat es da Riesenthemen. Ja? Man bräuchte so ein Mikrogramm Energie, dann kann man mit seinem Auto ein ganzes Leben lang fahren. Das ist physikalisch denkbar, nur es ist technisch nicht machbar im Moment. Also okay. Gibt es bei Star Trek wahrscheinlich auch irgendwo. Aber da gibt es also Möglichkeiten, alle unsere Energieprobleme zu lösen.
Also ich muss vielleicht an der Stelle einfach mal gestehen, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich hatte tatsächlich in Physik eine 5, wie es halt so häufig ist, ne? Geisteswissenschaftler und dann, das heißt, wenn ich jetzt die eine oder andere Frage mal, also ne, wenn sie jetzt merken, so, der hat dann gerne aufklären, ich habe mich wirklich so durch ihr Buch gekämpft.
Ich habe drei Kinder, wir klären auf.
Ja, und als ich mich so durch ihr Buch gekämpft habe, so manche Dinge, da dachte ich so, jetzt habe ich tatsächlich was verstanden. Da kam die nächste Seite wieder, da dachte ich so, das war so ein Auf und Ab der Gefühle. Aber ich glaube, für ein paar gute Fragen reicht's. Also, schwarzes Loch. Sie sind im Aufzug, ne, Elevator Pitch und fahren jetzt in den 43. Stock, haben anderthalb Minuten maximal. Wie erklären Sie jemandem, was ein schwarzes Loch ist?
So viel Materie auf so kleinem Raum zusammengepresst, dass die Anziehungskraft so groß ist, dass nichts mehr entkommen kann. Kein Licht, keine Information, nichts. Und wenn man einmal hineingefallen ist, kommt man nie wieder hinaus. Und wird zerquetscht zu einem klitzekleinen Punkt.
Wow, wir sind im vierten Stock.
Wir sind ja zwei Stockwerke gefahren.
Ja, genau.
Okay. Ich werde die Frage so oft gefragt. Ja, ja. Ich spule sie dann immer runter.
Ist auch richtig so. In Ihrem Buch beschreiben Sie, welche Parallelen Ihr früherer Berufswunsch Müllmann mit schwarzen Löchern hat. Und zwar allen voran die des Müllschluckens. Bei Müllmännern, finde ich, leuchtet es ja irgendwie jedem ein, dass die was Gutes sind und dass die auch einer sehr sinnvollen Arbeit nachgehen. Sind schwarze Löcher auch gut und sinnvoll?
Das ist eine gute Frage.
Er will es gewinnen.
Alles hat seine guten und schlechten Seiten. Tatsächlich sind schwarze Löcher so ein bisschen die ultimativen Zerstörungsmaschinen des Weltalls. Ja, alles, was da hineinfällt, ist eben rettungslos verloren. Auch nach der Relativitätstheorie, auch alle Informationen, die da reingeht. Und das ist das Problem für die Quantenphysiker, auch alle Quanteninformationen wird zerstört. Und das kann irgendwie nicht sein. Also da geht irgendwas schief, sagt man in der Theorie. Aber eben alles, was reinfällt, wird zu einem großen, einzigen, unendlich kleinen Punkt zermalmt und verschwindet für immer und ewig. Und vielleicht verdampft es irgendwann mal durch sogenannte Hawking-Strahlung. Also das klingt nicht schön. Das ist irgendwie, ja, es ist tatsächlich ein kosmischer Müllschlucker, in dem alles verschwinden kann und verschwinden wird, was in die Nähe kommt. Aber gleichzeitig in dem Prozess des Verschwindens entsteht auch wieder ein Feuerwerk an Kreativität. Was außerhalb, bevor man verschwindet in dieser Dunkelheit des schwarzen Lochs. Mhm. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, aus welcher Perspektive. Wenn ich da reinfalle, ein kleines schwarzes Loch, werde ich auseinandergezogen, in Stücke zerrissen und sozusagen in kleinste Teilchen zerlegt. Das ist jetzt nicht schön, ja. Aber dabei werde ich unglaublich heiß. Ich strahle Milliarden Grad heiß. Ist auch jetzt nicht schön. Das produziert aber wieder unglaublich viel Energie. Und aus der Energie kann wieder was Neues entstehen. Zum Beispiel. Es entstehen Plasmastrahlen, die herausschießen in so eine Milchstraße hinein. Und dann wird die ganze Milchstraße durchmischt. Das ist ein großer Quirl eigentlich, der wie so ein Springbrunnen, kann man sich das vorstellen. Ja? Mhm. Wo Elemente durch die Milchstraße verteilt werden. Und dadurch können dann zum Beispiel auch, kann sich Leben und neue Sterne besser entwickeln in anderen Teilen der Milchstraße. Also es hat durchaus auch Vorteile, so ein schwarzes Loch im Zentrum zu haben am Anfang der Entwicklung einer Galaxie. So ein Quirl. Also so ein Quirl, so ein Pustestab, der mal alles durchpustet.
Also ja, und gleichzeitig, so banal es jetzt auch klingen mag, aber was könnte es vielleicht uns Menschen bringen? Also gibt es da irgendein Szenario oder Gedanke, wo man sagt, ach ja doch, das bringt tatsächlich was, und sei es in Anführungszeichen nur das Verstehen, wie Dinge zusammenhängen im großen Ganzen?
Ja, also zum einen verstehen wir natürlich, wie Milchstraßen sich entwickeln, wie unsere Milchstraße sich entwickelt hat, wie das Universum sich entwickelt hat. Das ist ganz eng verbunden mit der Entwicklung schwarzer Löcher, das ist das eine. Ich finde es physikalisch interessanter, weil wir eben da vielleicht die Vereinheitlichung der großen Kräfte lernen können. Also da geht's schief. Wir wissen theoretisch am Rand von schwarzen Löchern, da geht die Vereinheitlichung von Quantenphysik und Relativitätstheorie, ja. Da geht's sicher schief. So, und das heißt, da müssen wir messen, um was Neues rauszufinden. Das ist die Hoffnung,
okay,
dass da was Neues passiert. Und praktisch, ja, schwarze Löcher sind die effizientesten Energieerzeuger im ganzen Universum. Einerseits wäre es irgendwie praktisch, wir hätten so ein schwarzes Loch bei uns, ja, dann hätten wir auch unsere Energieprobleme gelöst. Aber wie gesagt, praktisch ist es nicht. Aber trotzdem, wir lernen da was über Materie in extremen Zuständen. Und ich glaube, dass wir da auch was von lernen werden.
In Ihrem Buch haben Sie geschrieben, schwarze Löcher sind ausgesprochen langweilig. Ist jetzt zwar aus dem Kontext gerissen, aber mich hat natürlich trotzdem diese Formulierung überrascht. Also was ist das gleichzeitig auch langweilig an schwarzen Löchern?
Naja, das ist genau eben ihre Vernichtungskraft. Das heißt, man schmeißt irgendwas Wunderschönes, also eine ganze Erde, ja, die hier wunderschön mit Büchereien, Computern, mit Menschen, die denken, die fühlen, die ganz viele Ideen haben, die Bilder malen. Ja, jetzt fällt so eine Erde mit all dieser Schönheit und Vielfalt in so ein schwarzes Loch rein. Und was am Ende übrig bleibt, war, wie schwer alles war. Mhm. That's it. Ja, also vielleicht noch, wie schnell es sich gedreht hat. So zwei Zahlen bleiben übrig. Von allem, was wir gemacht, gedacht, getan haben, bleiben am Ende diese zwei Zahlen über. Wie schwer warst du?
Also der Mensch, die Kunst, die Kultur, die Liebe, alles wird reduziert auf zwei Zahlen.
Auf zwei Zahlen, genau. Und dann ist der mehr hat, nicht der mehr denkt, sondern einfach nur der mehr wiegt, ist dann hat sozusagen mehr beizutragen. Also müssen wir vielleicht doch mehr Cola trinken. Also in Schwarzlöcher sind tatsächlich die einfachsten Objekte im Universum. Also die sind viel einfacher als ein Bakterium. oder ein Virus oder weiß ich was. Mhm. Ja, selbst einfacher als eigentlich jedes Atom.
Ist das der heutige Stand, mit dem man das sagt? Oder also genau. können Sie sich ja vorstellen, dass man vielleicht in 10, 100 Jahren sagt, ach, damals dachten wir noch, das ist das Einfachste und jetzt haben wir gelernt, das ist das Komplexeste?
Wir hoffen, dass das anders ist. Also ich beschreibe das, was innerhalb der Relativitätstheorie ein schwarzes Loch beschreibt, nämlich genau diese zwei Zahlen. Und es gibt jetzt Gedanken, dass tatsächlich schwarze Löcher doch irgendwie Informationen speichern können, dass es sogar sehr effiziente Büchereien sind. Also selbst in diesem Nichts, in diesem Höllenschlund können vielleicht noch Informationen irgendwo bleiben, überleben. Hm. Aber wo? Das ist die große Frage der Physiker. Wo kann das sein? Zum Donnerwetter nochmal. Da gibt's, also wie gesagt, da gibt es unglaublich viele Vorschläge und immer wieder Durchbrüche, die gemeldet werden, aber keiner weiß, ob das stimmt.
Einen Aspekt haben Sie noch nicht genannt, und zwar in Ihrem Buch beschreiben Sie, denn kein schwarzes Loch können wir unmittelbar sehen, sondern immer nur seinen Schatten, also das fehlende Licht. Das schwarze Loch versteckt sich hinter diesem Schatten und gibt nicht alle seine Geheimnisse preis. Ein schwarzes Loch ist tatsächlich nur ein Schatten seiner selbst. Welche Geheimnisse könnte man sich da jetzt noch vorstellen? Also ist es tatsächlich dieses Geheimnis, vor allem Relativitätstheorie und Quantenphysik irgendwie in Einklang zu bringen?
Ja, was passiert mit all den Gedanken und all den Informationen, die darin verschwinden? Das ist die große Frage, ja? Und da bleibt eben nur noch der Schatten übrig von der Masse. Also ich weiß, wie groß es ist. Und ich sehe ja noch nicht mal das schwarze Loch selber. Ich sehe, da verschwindet etwas. Da ist etwas weniger. Da ist weniger Licht oder gar kein Licht. Ich gucke in die perfekte Dunkelheit hinein. Also wenn ich in ein schwarzes Loch hineinschaue, sehe ich eigentlich, und da ist nichts davor, sehe ich die perfekteste Dunkelheit des Universums. Die tiefste, kälteste Dunkelheit, die es überhaupt geben kann. Ist auch der kälteste Ort eigentlich. Und das ist alles. Es ist nur letztlich nur schwarz. Und außen drumherum leuchtet es auf. Es ist unglaublich heiß. Also der größte Kontrast auch zwischen größter Kälte und höchster Temperatur, die wir haben können. Mhm. Hier so am Rand von Schwarzen. Also es ist ein Ort der Extreme.
Beim Lesen hatte ich so verschiedene Gedanken und Bilder in meinem Kopf, ne? Also wie gesagt, Physik 5.
Aber immerhin, also so schlecht war das Buch da vielleicht doch nicht, dass sie es geschafft haben.
Und dann
wollte ich immer locken zu einem Lob, aber das hat nicht geklappt.
Ja, also ich wollen Sie mal meine Theorie zum schwarzen Loch hören?
Okay, ja, die kriege ich eigentlich jede Woche kriege ich mehrere Theorien zu schwarzen Löchern zugeschickt.
Ja, weil meinen haben Sie noch nie gehört.
Ich habe so einen schönen Ordner, heißt Crackpot.
Ja, der wird ganz oben, wird die Theorie, glaube ich, mit zu viel Crack gepottet. Nee, lassen wir das. Also und zwar, wenn man ja bei dem schwarzen Loch auf diesem Bild, ja, also ich sitze jetzt hier Heino Falke gegenüber, der jetzt ein Team mit angeleitet hat, das das erste Bild eines schwarzen Lochs angefertigt hat. Also wenn ich mir das vorstelle, man sieht ja auf diesem Bild eigentlich nicht das schwarze Loch, sondern den Schatten in der Mitte. Ne? Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, dann muss ja eigentlich etwas dahinter sein, das diesen Schatten wirft. Und wenn jetzt etwas dahinter ist, das diesen Schatten wirft, weil ein Schatten ist ja immer von etwas, was, ne, so, also für mich logisch gedacht. Und dann dachte ich, okay, dann muss ja auch gleichzeitig etwas hinter dem sein, das den Schatten wirft. Und zwar Licht, das auf dieses Etwas oder was auch immer scheint, das diesen Schatten wiederum wirft. Also quasi erst kommt der Schatten, dann kommt der Gegenstand, der den Schatten wirft, und dann kommt das Licht, das verursacht. So. Und dann dachte ich mir, das ist ja so ein bisschen wie, am Ende stellt sich plötzlich spektakulärerweise heraus, dann ist der Vater, ja, also jetzt wird's dann irgendwie, kommt dann so Daniel der Christ, dann ist dann so der Vater, der auf seinen Sohn scheint, und wir sehen den Schatten, der momentan, wo wir nicht weitersehen können, weil wir keinen Zugang dazu haben. Ja, also da ist und da irgendwie ist das so ein bisschen wie Schweizer Käse, dass die ganzen schwarzen Löcher irgendwie alle signalisieren, hier ist was, und irgendwann wird der Vorhang zerrissen, bam, und dann kommt das weiße Loch, weil sie haben ja auch gesagt, es könnte ein weißes Loch vielleicht sogar im verrücktesten Fall geben, und dann kommt das weiße Loch, nimmt alles ein, und dann ist alles vorbei. Und ha.
Ja, da würde ich jetzt, sagen wir mal, also der Anfang war ganz gut.
Und dann war stark nachgedacht.
Und dann waren ja noch ein paar Schritte zu viel. Also man muss immer aufpassen, wenn man so physikalische Bilder benutzt für theologische Bilder. Dann manchmal, wenn man da zu viele Schritte auf einmal macht, dann landet man dann so ein bisschen auf Abwägen, finde ich. Um das vorsichtig zu formulieren.
Genau, deswegen fangen Sie mich ja jetzt ein.
Die erste Frage war schon ganz gut. Wo kommt denn das Licht her? Und bei schwarzen Löchern ist es aber tatsächlich so, es ist der Aufschrei, das letzte Aufbäumen des Materials, das hineinfällt.
Also das, was jetzt um das schwarze Loch herum sehen.
Genau. Überall, das ganze schwarze Loch ist eigentlich eingehüllt von einem Leuchten, von einem Glänzen, von einem Strahlen. Und es gelingt, und das ist vielleicht noch die Hoffnungsbotschaft, es gelingt ein paar wenigen Teilchen tatsächlich auch zu entkommen. Ja, also das, was wir vielleicht sehen, ist sogar eher auch von den paar Prozent der Teilchen, denen es gelingt, zu entkommen. Weil also 98% fällt hinein und 3% werden wieder hinausgeschleudert, hinausgeschossen sogar, bevor sie hineinfallen.
Das heißt, das Schwarze Loch ist halt doch leider weniger Himmel, sondern mehr Hölle.
Es ist tatsächlich mehr Hölle, ja. Es ist Anfang, also wenn man guckt, Anfang und Ende, Alpha und Omega, dann ist vielleicht der Urknall, die Anfangssingularität, der Punkt, aus dem alles entstanden ist, das Alpha, das physikalische Alpha. Und das Schwarze Loch ist sozusagen das Ende von Raum und Zeit, das physikalische Omega. Ja.
Sie haben zusammen mit einem sehr großen Team an sehr guten Wissenschaftlern ein weltweit erstes Bild eines Schwarzen Lochs gemacht. War das Ihr Lebenswerk oder glauben Sie, das Beste kommt noch?
Ja, das weiß man nicht. Das Beste kommt natürlich noch. Also irgendwann kommen wir in den Himmel, wir treffen unseren Schöpfer und ja, dann werden wir alle... Das ist die fromme Antwort. Nee, das ist aber tatsächlich eine ernste Antwort.
Ja.
Weil es ist schon so, dass ich meine Lebenserfüllung nicht in so einer wissenschaftlichen Entdeckung sehe. Und ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich alle Fragen und Rätsel jetzt in meiner Lebenszeit lösen muss. Genau wie ich nicht alles erfahren muss in meiner Lebenszeit. Insofern ist das schon tatsächlich eine sehr, sehr ernste und tiefgehende Antwort. Aber es ist für mich auch eine Herausforderung, immer wieder so ein Schritt, auch so ein Karriereschritt, ist natürlich auch ein Karriereschritt. Und man hat eine andere Position, man wird ganz anders wahrgenommen, auch in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen, man hat ganz andere Möglichkeiten. Was machst du jetzt damit? So ein Erfolg, in Anführungszeichen, ist für mich dann immer wieder auch ein Stück Berufung, Herausforderung, Anfrage an mich, was tust du jetzt damit? Und natürlich ist es nicht so, dass sich alle Fragen jetzt bei mir sich gelöst haben. Also diese Frage mit der Relativitätstheorie und Quantenphysik, wie das zusammengeht, bin ich jetzt in der Position, dass ich einfach, obwohl ich davon echt keine Ahnung habe, ich bin echt nicht gut in Quantenphysik und auch nicht gut in Relativitätstheorie, wenn man ganz ehrlich ist. Da gibt es also Studenten, die sind viel, viel schlauer als ich und da alles viel mehr verstehen. Und ich zeichne mich hauptsächlich dadurch aus, dass ich gut dumme Fragen stellen kann. Also eigentlich hätten wir jetzt tauschen sollen. Genau, ich müsste die Fragen stellen.
Ja, die Antworten, nee, das lassen wir besser.
Und ich kann es mir jetzt erlauben, noch dümmere Fragen zu stellen, auch manchmal grundlegendere Fragen und versuchen, Sachen zu verstehen. So, das werde ich machen. Und klar, wir werden bei dem Thema dranbleiben. Wir haben ja gerade erst den ersten Schritt gemacht. Jetzt haben wir ein Foto gemacht, jetzt wollen wir den nächsten Film machen. Vielleicht gibt es irgendwann eine Raummission, Raumfahrtmission. Also ich könnte jetzt 20, 30 Jahre, wäre meine wissenschaftliche Karriere festgelegt. Aber ich lasse mich gerne auch führen. Also durch gucken, was ist jetzt dran, was sind die neuen Richtungen. Also es ist ziemlich sicher, denke ich, dass ich weiter dranbleibe, so Gott will und wir alle leben, an den schwarzen Löchern und da weitermachen werde, da auch weiter forschen werde. Aber ich bin einfach neugierig, wenn ich da ein spannendes neues Thema entdecke, wo ich dachte, da könnte noch was sein, dann werde ich da was ganz anderes machen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es sind ja zum Glück jetzt noch einige Jährchen, wo man hier noch was machen kann.
Wer weiß, ja.
Sie haben in Ihrem Buch einen sehr amüsanten Vergleich. Und zwar schreiben Sie, 8 Teleskope und Dutzend Akademiker zu koordinieren, ist ungefähr so einfach wie mit einer Vorschulklasse verwöhnter, neurotischer Großstadtkinder in der Fastenzeit durch einen Süßigkeitenladen zu gehen. Weder diese noch jene hören auf Kommandos. Jetzt ist mir auch schon auch aufgefallen, auch auf Twitter lese ich zuweilen amüsante Tweets von Ihnen. Geht es in der Astrophysik generell lockerer zu, als man von außen meinen würde?
Doch, das ist eigentlich ein relativ lockerer Haufen. Doch, doch. Also es gibt sehr unterschiedlichen Humor. Der ist auch natürlich kulturbedingt. Ja, ich komme aus dem Rheinland, da macht man schon auch eine flockige Bemerkung. Und das Buch ist ja in Stuttgart verlegt und nicht jeder Witz hat es durchs Lektorat geschafft. Also.
Okay. Ja, schade. Aber klar, Witze, die man erklären muss, wär nicht gut. Pressekonferenz. Als Sie das Bild tatsächlich auf der Pressekonferenz dann vorgestellt haben, da haben Sie vor Aufregung Lichtjahre mit Kilometern verwechselt. Wann haben Sie das dann gemerkt?
Ja, sofort. Zum Glück.
Während des Vortrags?
Ich habe es dann sehr schnell korrigiert.
Okay.
Aber nur, weil wir hatten das vorher geübt. Wir haben einen Tag vorher, wir hatten tatsächlich auch einen Medienprofi, der da war, der für CBS gearbeitet hatte, glaube ich. Und wir hatten so unsere Vorstellungsreden dann geübt. Wir haben die auch frei gehalten da. Das sind zwar nur 3 Minuten, aber das sind 3 Minutes of Terror. Weil du stehst da wirklich frei, ohne, wir hatten noch nicht mal Notizen vor uns. Ja, und ich hätte mir zumindest die Zahlen aufschreiben sollen. Ich habe mal irgendwann ein Buch gelesen über Freipredigen. Und also da steht das zumindest, dass ein paar Kernsätze und Kernzahlen, dass man die sich aufschreiben soll oder Zitate. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Und also ein paar Zahlen hätte ich mir aufschreiben sollen, weil in der Nervosität, in der Tunnelsituation, in der man dann ist, wo man weiß, da waren ja hunderte Journalisten im Saal und man weiß, draußen gucken 1 Million Leute zu. Und hinterher erscheint das auf allen möglichen Webseiten.
Und 4 Milliarden Menschen sehen das Bild.
4,5 Milliarden Menschen haben das Bild am Ende gesehen. Also das läuft ja dann wie eine Lawine. Und wenn du da dich blamierst, ja, dann läuft das. Und tatsächlich, ich war ja dann hinterher auch auf 9gag oder sowas, war ich Trending Topic.
Ach echt, mit dem Versprecher?
Nicht mit dem Versprecher, nee, das hat keiner gemerkt. Also auf 9gag hat das keiner gemerkt. Ah. Sondern, nee, überhaupt, das war ein Positives. Das war jetzt irgendwie...
Ein Meme.
Das war, nee, noch nicht mal ein Meme. Das war einfach nur ein Handyfilm von der Pressekonferenz. War tatsächlich, also da waren auch andere, ich habe mir das angeguckt, es waren noch ganz andere Memes da zu sehen. Die will ich jetzt nicht im Detail erläutern hier in einem frommen Format. Ja, wenn ich da jetzt bewusstlos von der Bühne, es war nichts Spektakuläres, aber wenn ich da jetzt bewusstlos von der Bühne gefallen wäre oder irgendein Blödsinn gesagt hätte, das wäre also, ja.
Ja, hätte eine kleine Delle ins Universum.
Genau, aber zum Glück hatte schon vorher mir, ich habe den Fehler schon vorher gemacht, also am Tag vorher. Und da hatte mir ein Kollege, ja, Luciano Rezzolla aus Frankfurt, gesagt, du hast Lichtjahre mit, es war super, was du gemacht hast, aber du hast Lichtjahre mit Kilometern verwechselt. Es war mir nicht aufgefallen.
Ja.
Es war mir nicht aufgefallen. Ja. Und dann war ich bei der Pressekonferenz, ich habe gesagt, und dann in dem Moment, hast wieder den Fehler gemacht. Ja, und da will man natürlich im Boden versinken. Ja, du hast angefangen, relativ selbstbewusst, ne? Machst den ersten Satz eigentlich und machst den dümmsten Fehler, den ein Astronom machen kann, ehrlich. Und dann korrigiert man sich. Und dann habe ich weitergemacht und dann wollte ich noch was erzählen, nämlich eine Zahl, und dann war mir die Zahl weg. Dann war die in einem schwarzen Loch verschwunden. Dann musste ich erstmal meine Kollegen fragen, dann fiel es mir auch wieder ein. Schlagartig.
Also auch Blackout,
Genau. Ja. Also da waren tatsächlich 2 Blackouts drin. Alle anderen haben gesagt, man hat es nicht gemerkt. So.
Okay. Aber für Sie war das dann so.
Für mich ist das, ich konnte mir das hinterher nicht mehr anhören.
Deswegen mussten Sie es auch erstmal direkt im Prolog klarstellen, zu sagen, endlich weg, raus, dass es irgendwie erledigt ist. Oder, also ich meine, es hätte ja wahrscheinlich irgendwie jetzt keiner bemerkt. Weil ich sage, dadurch, dass Sie das jetzt erwähnt haben im Buch, habe ich es jetzt wieder aufgegriffen quasi.
Ja, wird die Wunde nochmal, wird dann nochmal Salz reingestreut in die Wunde. Nein, das war, am Ende ist das eine amüsante Anekdote, aber es hat mich tatsächlich sowas beschäftigt und ärgert mich noch Jahre hinterher. So kann ich noch über so einen Versprecher.
Ja, verrückt, weil eigentlich ist ja so eine Riesensache, wo man jahrelang investiert hat und dann ist es so ein kleiner Versprecher im Moment, der eigentlich völlig
ist irrelevant tatsächlich sein könnte. Es sind 2 Gefühle, die mich erinnern an diesen Moment, weil es auch so ein Tunnel war, in den ich da gesteckt habe. Das eine war tatsächlich dieser Versprecher, der bleibt, den kaum ein anderer gemerkt hat. Und auch das Gefühl der Befreiung. Jetzt ist es raus. Mhm. So, weil wir diese auch unter extremer Geheimhaltung dieses Bild da entwickelt haben. Es durfte keiner wissen, wir durften nicht drüber reden. Und da, also unsere amerikanischen Kollegen waren auch manchmal ein bisschen paranoid. Extreme Geheimhaltung wurde da eingefordert und das ist nicht so mein Ding. Also ich rede eigentlich gern offen und sag, was ist. Und da hing man so drin und durfte nichts sagen. Und dann, und es war natürlich auch so besonders. Man hatte was ganz Besonderes gefunden. Man hatte dieses Bild des schwarzen Lochs, man hat es gesehen, man will das natürlich auch erzählen. Ja, ist so eine große Freude. Also, ich glaube, jemand, der ein Kind erwartet oder der sich auf eine Hochzeit jetzt, ne, aber es noch nicht sagen darf oder sagen will und dann jetzt darf ich sagen, oder, ne? Oder und in dieser Moment ist da rauszugehen, zu sagen, jetzt ist es draußen. So. Und das ist für mich eigentlich das Gefühl, der Befreiung und das, was dann so mein kleiner Traum war, meine kleine Erfahrung war, die dann zu teilen mit allen. Und jetzt gehört es eben allen. Hm. Und das war eigentlich das Schöne an dem Moment.
Ist das, also April 2019, würden Sie jetzt rückblickend auch sagen, mit ein bisschen Abstand, das ist nochmal so ein Game Changer gewesen in Ihrem Leben, der einfach sehr, sehr viel verändert hat?
Ja, absolut. Wobei, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann hat sich nicht in jedem Jahr, aber doch oft immer was auch geändert, graduell. Aber das war jetzt nochmal eine echte Beschleunigung. Ich war vorher auch schon oft in den Medien mal, war auch schon mal im Fernsehen irgendwo, habe Interviews gegeben. Also ich glaube, ich war jedem Jahr war ich in irgendwelchen Zeitungen und hatten irgendwelche auch Entdeckungen gehabt, die auch in den Zeitungen waren, in den Medien waren. Aber das sind so kleinere Dinge. Und das war jetzt aber etwas, was wirklich überall zu sehen war. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Das ist sowas, was im Forscherleben einmal passiert und oft gar nicht.
In Ihrem Buch haben Sie geschrieben, 4 Milliarden haben es gesehen. Eben haben Sie gesagt, 4,5 Milliarden.
Sind
also mittlerweile schon.
Nee, 4,5. Buch müsste 4,5 stehen. Über, ich habe vielleicht über 4.
Über
4 geschrieben. Aber es gab 2 Schätzungen von Studien,
ja,
die so Medienreichweitenstudien waren, unabhängig voneinander, die beide auf 4,5 kamen.
Okay, okay.
Bin da was vorsichtiger. Also manche sagen, stimmt das? Also kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist die offizielle Medienreichweite.
Also mehr als die Hälfte jedenfalls der Weltbevölkerung. Warum hat die Welt das Bild so stark fasziniert?
Das ist eine gute Frage.
Mir ist schon klar, dass die Frage Ihnen schon häufiger gestellt wurde. Aber
ja, das war auch eine Frage, warum wir das Buch geschrieben haben. Was fasziniert Leute eigentlich so an schwarzen Löchern? Und da muss irgendwie auch eine sublime Botschaft sein, die,
ja,
die Leute einfach fühlen, wo es resoniert, wo das ist jetzt nicht nur Physik. Ja, es hätte ja natürlich eine Physikentdeckung sein können, aber dann sagen Leute, ja, aber das hat sie irgendwie auch emotional mitgenommen. Also ich meine Tochter ist noch Vikarin und war da an der Schule. Und sie sagt, Papa, alle hier haben auf ihrem Handy dein Bild. Ja. Alle Lehrer. Und beim Fußballmannschaft von meinem Sohn, irgendwie wussten alle von dem Bild. Mhm. Also das passiert mit normalen Wissenschaftsnachrichten nicht.
Nee. Ja.
Und ist halt, dass man etwas, was so geheimnisvoll, so besonders, so extrem ist, dass man es auf einmal sehen kann. Ja, das schauen dürfen. Plötzlich darf ich etwas schauen, was eigentlich Fantasie, Science Fiction war. Und es wird auf einmal ein Stück Realität. Mhm. Und schwarze Löcher sind sowieso was Geheimnisvolles, was, ja, so dieses Letzte, das Jenseits, das physikalische Jenseits, das Vernichtende, auch irgendwie Angsteinjagende. Mhm. Und davon jetzt ein Bild zu haben, da hineinschauen zu können, ist zwar nicht zu verstehen, aber ich sehe den Höllenschlund. Er ist nicht mehr nur eine vage, entfernte Vorstellung, sondern ich habe da einen konkreten Ort, ein konkretes Bild. Ich glaube, das fasziniert.
Ich glaube ja, im Gegensatz jetzt zur Mondlandung, die Sie erwähnt hatten, hat das schwarze Loch aus meiner Sicht, also die Faszination der Menschen, ich glaube, dieses mit dem Angst, was Sie angesprochen hatten, und Jenseits, ist für mich so dieses Ultimative, nämlich die Angst vor dem Tod.
Ja, ich denke auch, dass das mitschwingt, wenn Menschen über schwarze Löcher reden. Das Ende, das ist so ein greifbares, echt so ein mythologisches Objekt, ein modernes, wissenschaftliches, mythologisches Objekt, das auch für Ängste und Tod, Jenseits, Zerstörung steht, aber auch so eine morbide Faszination hat.
Ja, und ich habe mich halt in dem Zuge dann gefragt, ob das nicht sogar einen therapeutischen Effekt haben könnte, wenn man quasi endlich eine Chance hat, sozusagen dem Tod ins Auge zu schauen.
Absolut. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erfahrung für Menschen im Allgemeinen. Jetzt speziell, ich glaube, dass das ein befreiendes Etwas hat. Ne? Also weil schwarze Löcher, da hat man schon mal von gehört. Und das ist so, was so, wenn man so diffuse Angst hat. Und jetzt sieht man das. Jetzt weiß man zumindest, womit man zu tun hat. Jetzt hat man die diffuse Gefahr, die hat irgendwo einen Ort, so einen Punkt. Ja, und dann, okay. Die Wissenschaftler, die gucken sich das an und die, ne, die studieren das. Klar hat man davor vielleicht immer noch Angst ein bisschen, aber ich kann es zumindest sehen. Und ich glaube, das ist sicherlich eine sehr menschliche Art zu denken und zu fühlen, dass es wichtig ist, glaube ich, dem Tod ins Auge zu schauen und zu wissen, wie er aussieht, worauf mich zu bewege. Das erlebe ich so im alltäglichen Leben, wenn wir jetzt mal den Sprung machen, den harten Sprung so zur Wirklichkeit von der Astronomie weg, dass Menschen sich damit gar nicht beschäftigen wollen, dass sie Angst vor dem Tod haben, dass sie den wegdrängen. Und ich finde es wichtig, dass man den in den Blick nimmt und da eine Stellung zu nimmt und zu hat.
Mhm.
Und ich denke da oft drüber nach. Also ich denke oft drüber nach, ich könnte morgen tot sein. So, ich bin oft im Auto unterwegs und du weißt, kann irgendwas passieren. Jeder hat das ja mal erlebt, dass so irgendwie Sachen, auf einmal kommt jemand von der Seite rausgeschossen oder sowas, ne? Oder du gehst dann doch mal Gedanken verloren über die Straße oder kommt ein Auto angefahren oder irgendwas. Es gibt Leute, die fallen um. Also plötzlich sind tot. Mhm. Also das mitzuerleben, mitzumachen, wir sind eigentlich verschont worden in unserer Familie von schlimmen Erfahrungen. Lange Zeit, also ich meine Großmütter sind natürlich gestorben, mein Großvater, vor ein paar Jahren meine Mutter, das war natürlich schon ein einschneidendes Erleben und ich war auch dabei, als sie gestorben ist, also im Krankenhaus.
Okay.
Aber wir konnten vorher miteinander beten und ich konnte sie gehen lassen. Natürlich war es traurig, es war etwas, was sich auch mitgenommen hat, aber du kannst sie gehen lassen, weil du auch ein Bild hast, ein konkretes Bild hast auch von... Ich habe kein konkretes Bild, wie es aussieht, aber doch einen konkreten Hoffnungspunkt, wo ich bin. Ich zu Gott, zu Jesus gehe nach Hause. Und dadurch verliert Tod auch seinen Schrecken.
War das erste Mal für Sie, dass Sie jemanden haben sterben sehen bei Ihrer Mutter?
Ja, ich bei meiner Großmutter habe ich sie kurz vorher gesehen und auch da war eigentlich, ich habe eigentlich in der Beziehung gewisserweise eine positive Beziehung zum Sterben, weil meine Großmutter, die war natürlich auch in einem hohen Alter. Das Letzte, was sie mir sagte, ich gehe nach Hause. Ja, so, ich gehe nach Hause. Das war, sie hat nicht mehr viel gesagt, sie saß dann in ihrem Sessel. Und dann, danach war sie nicht mehr richtig wach und ein paar Tage später war sie dann tot. So, und dann habe ich sie noch tot auch gesehen.
Ja.
So,
ja.
Ne? Abschied genommen. Und zwar bei meiner Mutter genauso. Vorher und nachher. Und das ist wichtig. Und wir haben so das, ich glaube, das Gefühl, wir müssen den Tod so verdrängen oder verniedlichen. Ich weiß es nicht. Ich empfinde auch eine Beerdigung als eine sehr hilfreiche Erfahrung. Dass man miteinander dort ist. Viele sagen ja von Beileidsbezeugung, bitte Abstand nehmen und machen es im kleinen Kreis und weiß ich was. Ich finde, der Tod gehört ins Leben. Ja, und viele sagen, ja, komm, verbrenn mich und dann, ne, und dann zerstreue mich da und dass man gar nicht mehr an ihn denken muss. Das ist so ein bisschen Zeichen der Zeit, habe ich das Gefühl, so die Wertlosigkeit des Menschen auszudrücken. Ich will den Leuten auch nicht mehr zur Last fallen und so. Dann hört man doch von vielen Menschen, die sagen, ja, aber da fehlt mir was. Mir fehlt der Erinnerungsort. Es ist auch lieblos. Also eine klassische Beerdigung kann man auch schön gestalten. Miteinander nochmal sich erinnern, dankbar sein und auch miteinander weinen und auch miteinander lachen. Also das ist ja das Besondere. Man sitzt bei so einer Beerdigung zusammen, auch in einem großen Kreis. Man isst und man redet und man lacht auch wieder so miteinander. Und natürlich kommt die Trauer dann hinterher wieder, ne? Aber das ist nicht sofort weg. Aber man gibt dem Tod einen Platz, den man miteinander teilt, miteinander in den Blick nimmt und wo man miteinander auch die Hoffnung teilt. Ich habe das Gefühl, ja, in unserer heutigen Gesellschaft wird der Tod entweder verkitscht oder ja, eben weggedrückt. Aber er ist auch da. Er ist sozusagen dieser weiße Elefant, der da irgendwo steht im Zimmer und um den man dann herumredet. Und da, denke ich, können wir als Christen auch mal voll Hoffnung erzählen. Früher war es natürlich sehr viel dominanter, weil dauernd gestorben wurde. Heute ist es wir leben heute viel länger. Und wenn die Leute sterben, dann sterben sie irgendwie im Krankenhaus weit weg. Wir kriegen es nicht mit. Und früher war der Tod viel stärker im Leben.
Ja, also ich musste die ganze Zeit dran denken, ne? Philipp Mickenbecker gerade gestorben. Übermorgen werde ich auf seiner Beerdigung sein. Und deshalb habe ich irgendwie diese Nacht nur 2 Stunden geschlafen und das hat mich ganz schön mitgenommen. Und ich will gar nicht dann darüber hinweggehen, über diesen Trauerprozess sozusagen. Ich will das gar nicht abkürzen, sondern ich will das ganz bewusst zulassen, so unangenehm mir das auch ist. Und ich fand es jetzt interessant, wie Sie das beschrieben haben auch. Man merkt ja, selbst Sie hatten das eigentlich eher in einem, also jetzt nicht im jungen Alter erlebt. Ne? Aber wenn jetzt jemand mit 23 stirbt und der ganze Freundeskreis und dann auch im Krankenhaus dabei ist, so, das macht, glaube ich, schon was mit einem, dass man in so jungen Jahren plötzlich damit konfrontiert wird, was man eigentlich in der Gesellschaft so, wie Sie auch gesagt haben, eher weniger wahrnimmt und wenn, dann eher im höheren Alter.
Es sterben auch junge Leute.
Ja.
Auch Selbstmorde, also auch in den frömmsten Kreisen gibt die Unfälle. Also ich glaube, es gibt, wenn ich in den Freundeskreis gucke, vielleicht nicht immer direkt in der direkten Umgebung, aber wir haben es auch in jungen Jahren gehabt, dass eine gute Freundin von uns gestorben ist. Selbstmord begangen hat tatsächlich, aber in der Zeit, wo wir in Amerika waren, wir konnten also gar nicht richtig mittrauern. So, das ist dann auch ein bisschen so eine Geschichte ohne Ende. Deswegen ist das, was Sie gerade beschreiben, klar, miteinander auch den Tod ja, in den Blick nehmen, ihn annehmen, feiern ist das falsche Wort, ihm aber nicht die Kraft geben, sondern das Feiern ist das Miteinander-Dasein und gegeneinander dem Tod die Hoffnung, die gemeinschaftliche Hoffnung gegenüberstellen. Und dann gewinnt die Hoffnung am Ende. Und dass so jemand wie Philipp Mickenbecker, der es natürlich viel, ja, der so viel Hoffnung ausgestrahlt hat, ist da natürlich auch vielleicht ein Kristallisationspunkt. Und vielleicht kann er auch nochmal dafür sorgen, dass wir miteinander auch darüber nachdenken, wie wir über Tod nachdenken. Ja, wie wir über Tod gestalten auch, miteinander. Es ist ein Miteinander. Es ist, denke ich, das ist nicht was man wegschieben soll, einzeln verarbeiten soll, sondern ja, ist gut, wenn ihr viele seid und miteinander da seid. Und auch miteinander weint und das Loch auch spürt und es zulasst. Was eben dann doch mit Hoffnung füllt irgendwann. währenddessen. Das ist ein Prozess. Und ich glaube, dass das aus diesem Loch, das da ist, tatsächlich viel wachsen wird. Bin ich ziemlich sicher. Das Loch, was er gerissen hat, mit so viel Hoffnung und Erwartung gefüllt wird, dass da ganz viele neue Blumen und Bäume wachsen werden. Aber es dauert. Und das ist so das Harte. So, ne? Jetzt sieht man erstmal nur das Loch. Hm.
Vielen Dank erstmal für die Worte. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so stehen und auf sich wirken. Was ich interessant fand bei dem schwarzen Loch, um nochmal drauf zurückzukommen, dass eben auch nicht nur so viele von dem Bild fasziniert waren, sondern anscheinend auch sehr viele von dem Weg dorthin dann doch auch fasziniert waren in dem Moment, wo sie das Buch veröffentlicht hatten. Also ich habe bei der Auflagenentwicklung, zumindest nach zu urteilen, den Eindruck gehabt, ja, es scheint sich ja ganz gut verkauft zu haben und wahrscheinlich wäre jetzt meine Vermutung gewesen, wir hatten im Vorgespräch dann tatsächlich auch schon drüber gesprochen, dass der Auftritt von Ihnen bei Markus Lanz auch tatsächlich einen großen Effekt darauf hatte. Glauben Sie, das hätte sich aber anders auch so entwickelt, dass man sagt, es hätte vielleicht nur ein bisschen länger gedauert, weil der Mensch tatsächlich diese Faszination eben für diese Materie hat?
Es sind zwei Antworten, die ich geben muss. Ja. Also ich glaube, der Mensch, die hat diese Faszination. Aber ob sie jetzt dieses Buch gekauft hätten, das wäre ohne das Auftritt bei Lanz oder auch bei der NDR Talkshow nicht passiert.
Okay.
Also wir leben in einer brutalen Medienwelt und Menschen nehmen das wahr, was ihnen serviert wird. Und da kann das tollste Buch irgendwo liegen, aber das liegt dann im Buchladen und es wird nicht wahrgenommen. Hm. Und das wird von ein paar Leuten gekauft werden. Das ist also, wenn nicht irgendeine mediale Unterstützung da ist, wird, glaube ich, in dieser Zeit fast nichts mehr wirklich von sich aus wachsen. Und das kann natürlich schon mal sein. Es gibt schon mal Twitter, Leute, die viral werden oder sowas. Das sehe ich auch eine Kollegin von mir, die hat unglaublich viele Twitter-Follower, hat jetzt ein Buch geschrieben, in Amerika. Da war eine Geschichte, wo sie toll reagiert hat und dann ist das wirklich explodiert. Ja, gut. Aber das sind auch Medien. Ja, das sind auch Medien. Aber interessant war meine Erfahrung, ich war tatsächlich in ein paar Talkshows sogar. Ich war in der NDR-Talkshow, ich war im Riverboat beim MDR, ich war auf dem Roten Sofa, auch im Norden ist das bekannt, bei NDR das und dann eben bei Lanz. Und ich fand es doch erstaunlich, wie offen und interessiert auch die Medienschaffenden waren, so auch in den Glaubensthemen. So. Mhm. Und bei Lanz saß ich dann da zusammen, auch mit Müntefering, der Ex-Vizekanzler und Arbeitsminister und jetzt, der sich jetzt um Seniorenarbeit kümmert, der ist ja auch jetzt auch schon ein bisschen älter als ich. Und da kam dann von ihm auch die interessierte Frage, was ist denn da mit dem Tod? Und was glauben Sie denn da daran? Mhm. Also das war von ihm eine ernsthafte Frage, dass ihn auch beschäftigt hat, weil er kommt ja aus einem sehr letztlich auch frommen Umfeld, wo das auch Thema war bei seinen Eltern und ein sehr katholisches Umfeld damals. Deswegen ganz interessant, dass er bei der SPD gelandet war. Also er kam ja aus einem streng katholischen Zentrumspartei, familiären Umfeld. Mhm. Und wir haben dann auch sehr offen in dieser Talkrunde so ein bisschen auch über den Tod geredet. So zwischendurch, so 3, 4, 5 Minuten. Mhm. Da war Corona, da waren schwarze Löcher, da war der Tod, da war das Älterwerden. Und das fand ich erstaunlich in so einer Runde. Ich hatte das nicht erwartet.
Ja.
Es war eine sehr, sehr offene, tiefgehendes Gespräch für ein paar Minuten. Das war schön, das zu erleben.
Absolut. Also ich habe es mir auch angeschaut und am Ende haben sie ja auch mit Glaube, Lieben, Hoffen geendet sozusagen, diesen Gedanken nochmal platziert, den sie ja auch in ihrem Buch eigentlich als Ende platziert haben.
Ist so ein bisschen mein Leitmotto geworden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist so, ich glaube, darum geht's im Leben. Das hat der Paulus super schön zusammengefasst.
Das war der erste Teil mit Heino Falke und nächste Woche wird dann der zweite Teil erscheinen. Darin sprechen wir vor allem über einen Punkt sehr ausführlich, nämlich die Frage nach dem Urknall und wo wir eigentlich herkommen. Das wird nochmal so richtig spannend werden, kann ich jetzt schon mal vorab verraten. Bis dahin dürft ihr gerne mal bei idea.de vorbeischauen. Da findet ihr alle Idea-Inhalte und Kanäle im Überblick, zum Beispiel die Videoserie Königskinder oder den neuen Instagram-Kanal mein.idea oder den Telegram-Kanal Idea heute und. Und natürlich freue ich mich über eure Rückmeldungen auch zu dieser Folge. Schreibt mir gerne an podcast@idealisten.net. Aber erstmal könnt ihr jetzt diesem Podcast folgen, um keine neue Episode zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.